freue mich, dass ihr alle da seid. Schön, dass es tatsächlich heute Morgen so voll ist. Und die Bilder, die ihr gezeigt habt, haben mich ein bisschen bewegt, weil sie eigentlich auch einen Nerv treffen von uns als Gemeinde. Wir wünschten uns, wir hätten nur einen Teil dieser Kinder, die ihr mit dem Evangelium erreicht. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich glaube, wenn wir wissen, wie wichtig es ist, in Kinder zu investieren, dann wissen wir auch, was wir am Ausgang tun. Wir sind dann Scheinwerfer Christi, was den Korb betrifft, der da draußen steht, und werden die beiden hoffentlich richtig segnen mit finanziellen Mitteln, um diese tolle Arbeit, wie mir scheint, auch weiter vorantreiben zu können. Vielen Dank für deinen Bericht und schön, dass ihr beide euch gefunden habt nach der nicht ganz leichten Geschichte, die du auch persönlich hattest. Gott segne euch. Ja, die ersten beiden Predigten, die ich gehalten habe zu Johannes 4, zu der Frau im Jakobsbrunnen, die haben uns vor Augen geführt, wie Jesus evangelisiert, wie er das macht, wie er die gute Nachricht an den Mann und in diesem Fall sogar besonders an die Frau gebracht hat. Eine Sache, die damals nicht ganz natürlich war. Wir haben gesehen, wie er es macht, wir haben auch gesehen, was er sagt, was er macht, aber vor allen Dingen haben wir Jesus selbst erlebt. Da war kein erhobener Zeigefinger, da war kein Moralisieren, er hat nicht auf die Frau irgendwie eingedroschen, er hat ihr auch nicht gedroht mit der Hölle, er hat ihr einfach die Antwort geliefert auf ihre Nöte, auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Sorgen, auf das, was sie gesucht hat und hat ihr gezeigt, die Lösung für dein Leben, die steht vor dir, das bin ich, Jesus. Das ist ganz, ganz klar geworden. In keinem anderen ist das Heil, sagt die Bibel. Eindeutig. Aber es gibt auch keinen anderen, der so Heil macht, auf die Art und Weise, wie Jesus Christus das tut. Wer auf dieser Welt macht das so wie er? Es ist gelebte Liebe, es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit und das ist das, was Seelen gewinnt. Das ist die Art, mit der Jesus evangelisiert, die gute Nachricht bringt. Denn es ist die Güte Gottes, die den Menschen zur Umkehr leitet, sagt die Bibel. Und Umkehr bedeutet ja auch, dass ich eingestehe, dass ich sündig bin, dass ich den Kurs verändere, dass ich umkehre, dass ich mein Leben korrigieren lasse. Und die Taten der Umkehr, die dann folgen, wenn Jesus mich berührt hat, wenn ich begriffen hat, wer Jesus Christus wirklich ist, die sind fast noch wichtiger als irgendein Übergabegebet, auf das wir manchmal so viel Wert legen. Weil Reue zu sehen im Leben eines Menschen ist noch viel, viel wichtiger als Worte zu hören. Auch wenn man natürlich von Jesus berührt, nicht mehr schweigen kann. Wir wollen dann von Jesus reden, wenn er uns so richtig in unserem Herzen erwischt hat. Und ich dachte mir so, wenn diese Art Jesu, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen mit dem Evangelium erreicht, wenn die nur minimal auf mich, auf uns abfärben würde, ich glaube, noch viel, viel mehr Menschen würden sich interessieren, an wen wir denn da glauben, an wen wir glauben und was er in unserem Leben verändert hat. Jesus hat die Sünde der Samaritanerin ja nicht verschwiegen. Er hat sie nicht geleugnet, er hat das angesprochen, aber er hat nicht angeklagt. Und ihre Sünde, die war nicht der Gegenstand der Bilder, die er bemüht hat vom lebendigen Wasser und so, sondern es war ihr Durst nach Liebe. Dem hat sich Jesus zuvorderst gewidmet und er hat ihr gezeigt, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Sogar als Frau. Das erkläre ich gleich noch. Und immer, wenn Menschen Jesus begegnen und begreifen, wer er ist, dann passiert normalerweise ganz natürlich, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen. Koste es, was es wolle. Und dann sagen sie weiter, was mit ihnen passiert ist. Das werden wir heute sehen. Man begegnet Jesus, man bringt sein Leben in Ordnung und dann kann man die Klappe nicht mehr halten. Man muss anderen davon erzählen, was Jesus gemacht hat. Die Frau am Jakobsbrunnen ist der Beweis dafür, dass die Liebe die Furcht austreibt. Die Menschen damals hat sie gemieden, ja, weil sie wusste, dass ihr Ruf und ihr Leben nicht so dolle waren. Aber dann sehen wir gleich, wie diese Liebe Jesu ihre Furcht vor anderen austreibt. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns Menschen ja nicht aufgrund dessen liebt, wer wir sind, sondern aufgrund dessen, wer er ist. Gott liebt uns nicht aufgrund dessen, wer wir sind, sondern aufgrund dessen, wer er selber ist. Und wer ist er selber? Er ist Jesus. Das ist unser Gott. Wenn wir auf Jesus blicken, dann sehen wir Gott. Und deshalb bekommen wir seine Vergebung immer. Immer dann, wenn wir sie wollen. Immer dann, wenn wir umkehren. Und wir erwarten das Schlimmste und bekommen das Beste, weil er das Schlimmste ertrug, um uns das Beste zu schenken. Und wir denken bei dem Besten oft so an das ewige Leben, so an dieses Ziel. Eines Tages wird alles gut. Ja, auch. Aber vor allen Dingen schenkt Jesus uns Freiheit für das Jetzt und Hier. Das ist der ganz springende Punkt, dass er uns frei macht von Schuld und Sünde und uns entlässt in ein Leben der Freiheit, ein Leben, das wir genießen dürfen in dieser Freiheit. Und Jesus ändert seine Meinung nicht. Er redet nicht nur von Freiheit, Liebe, Vergebung und Gnade bis zur Bekehrung, sondern danach fängt es erst richtig an. Und wir Christen müssen das ganz neu begreifen. Er verschenkt sich verschwenderisch in seiner Liebe, er stillt und befriedigt unsere Sehnsüchte, trägt uns in Nöten auch wirklich durch. Jesus ist wohltuend anders, das zeigt Johannes 4. Und ich persönlich möchte mehr und mehr so werden wie er und möchte das trainieren. Ich übe das. Sein Wesen motiviert mich, mehr und mehr zu sein wie er. Auf der Folie steht, dass Jesus moralisch perfekt und unerreichbar gut war, heilig. Warum aber haben sich dann ausgerechnet die Sünder an Jesus Christus gehangen? Die Antwort ist, weil sie bei ihm sicher waren. Sie mussten keine Angst haben, dass er in seiner Heiligkeit, in seiner Perfektheit hingeht und sie zur Schnecke macht. Das war Jesus. Sünder waren sicher bei ihm. Er lockt uns also nicht einfach in die Freiheit, indem er uns das Evangelium bringt, wir uns bekehren, sondern er geht auch hin und behält uns diese Freiheit. Er will uns nicht knechten. Das Problem ist, viele Menschen, wenn sie uns Christen beobachten, und ich rede jetzt nicht nur von uns hier in Forthausen, aber viele Menschen denken beim Wort Christen oder beim Wort Evangelikale immer zuerst an, ach die, die gegen alles sind. Oder die Heuchler oder die Selbstgerechten oder was auch immer. Viele Menschen verbinden mit dem Wort Christ oder Evangelikal nichts Gutes. Und irgendwas muss dran sein an der Kritik. Warum ist das so, dass wir in den Augen der Welt dieses Bild haben? Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir Christsein zur Religion verkommen haben lassen. Und bloß weil wir selber Freikirchler sind, heißt das nicht, dass uns das nicht betrifft. Religion wird nicht nur praktiziert in den großen Kirchen, evangelisch oder katholisch, sondern auch wir, die wir Freikirchler sind und uns manchmal für was Besseres oder Besonderes halten, auch wir praktizieren häufig Religion. Und als ich mich entschied, 79 Jesus zu folgen, da war die Befreiung von der Sünde und die Freude und die Heilsgewissheit, das war eine ganz natürliche Folge. Warum? Weil ich mich nicht mehr bemühen musste, Gott zu beweisen, dass ich okay bin. Religion war passé. Aber das hat nur eine Weile gehalten und ich hatte dann irgendwann sehr bald verstanden, dass wenn ich Christ bin, dass es darum geht, dass ich Jesus auch beweisen muss, dass ich ihn verdient habe. Und ich fing an, ein Leben zu leben in der Anstrengung, ein guter Christ zu sein, was letztlich daraus bestand, immer wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich nicht gut genug bin, dass ich Jesus nicht genüge. Das war so mein Kampf damals. Und bis zur Bekehrung war Sünde das Problem. Und danach der fromme Anspruch, eben gut sein zu wollen, nicht zu wenig in der Bibel zu lesen, nicht zu wenig Zeugnis zu geben, nicht zu wenig zu beten. Aber es wurde Krampf. Und das, was Freiheit war, wurde wieder zur Unfreiheit. Was und wen sehen die Menschen in uns, wenn sie uns beobachten? Was und wen sehen sie? Sehen sie Religiöse, die sich abmühen, gute Menschen zu sein? Oder sehen sie fröhliche Menschen, die fröhlich sind, weil sie sich von Jesus bedingungslos geliebt und angenommen wissen? Und wenn wir Christen mehr Ähnlichkeit mit den Pharisäern haben, die ja in ihrem Eifer versucht haben, alles richtig zu machen, dann ist irgendwas faul. Dann schießen wir wie sie am Ziel vorbei. Das ist nicht das, was Jesus will, wenn er von Beziehung mit uns redet, von einer Freundschaft, von einer Beziehung Vater-Kind. Unser Glaube ist dann nicht einladend, sondern er stößt ab. Warum? Weil Jesus fehlt. Jesus ist dann nur noch der Titel, aber nicht mehr der Inhalt. Und den Pharisäern, den hat Jesus damals mehr als allen Sündern der Welt aus der Bibel vorgelesen und ihnen gezeigt, dass sie ganz häufig vollkommen daneben gelegen haben. Vor Religiösen, auch steht jetzt auch auf der Folie, vor Religiösen laufen Menschen weg. Egal, ob sie sich Christen, Baptisten oder Bibeltreue nennen, Jesus selber zieht Menschen immer an. Deshalb die Frage, wen sehen die Menschen in uns? Denkt drüber nach. Die Frau am Jakobsbrunnen, die ist auch weggelaufen. Aber aus einem anderen Grund. Sie lief weg, weil die Jünger kamen und komisch guckten. Die haben komisch geguckt, weil Jesus sich mit einer Frau unterhielt. Das war damals absolut ein No-Go, vor allen Dingen für jüdische Männer. Sie rannte nicht um ihr Leben, sondern sie rannte, um ihr neues Leben bekannt zu machen. Sie rannte, weil sie von Jesus begeistert war und deshalb lud sie ein. In Kapitel 4, Vers 27 steht, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, komm mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Dorf auf den Weg zu Jesus. Da ist eine Frau Jesus begegnet, wurde total verändert und konnte nicht anders als laufen. Laufen, um andere einzuladen. Die Jünger, die da kamen, das waren einfach normale, gewöhnliche, religiöse Juden ihrer Zeit. Und die waren ja noch nicht sehr lange in der Ausbildung bei Jesus. Die wussten ja noch nicht so richtig, wie Jesus tickt. Die waren noch ganz am Anfang. Sie wussten nicht damit umzugehen, dass Jesus sogar hingeht, für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich, Frauen einfach würdigt. Schlimmer noch, sogar mit ihnen redet. Das hat Jesus getan und das in einer Welt, in der sich die Männer selber feierten und sogar Gesetze aufstellten, in denen sie dann festlegten, dass man mit Frauen auf der Straße auf keinen Fall reden sollte. Das war die Welt damals. Aber gut, Jesus hat sich vielleicht gedacht, irgendwann werden sie es verstehen, lass sie mal perplex sein. Taten sagen manchmal mehr als Worte. Und Jesus hat ausgebildet durch ganz viel Vorbild. Er war einfach anders. Und die Frau, die hatte gerade erst gehört und gerade erst begriffen, was Jesus eben kurz vorher zu ihr gesagt hat, als sie über den Messias sprachen, die beiden, da sagte er, du sprichst mit ihm, ich bin es. Auf der Folie steht, Gnade, sagte jemand, fließt von der Quelle immer stromabwärts bis zum tiefsten Punkt. Gnade fließt von der Quelle immer stromabwärts bis zum tiefsten Punkt. Man muss nicht erst in der Gosse liegen, um das zu erleben, was Gott aus uns macht, wenn seine Gnade uns erreicht. Manchmal reicht's, wenn man Gosse heißt, um das zu erleben. Ne? So wie ich. Ist das Tolle an dem Namen. Aber Gosse ist eigentlich französisch und heißt Kind. goss. Und das ist das, was der Vater aus uns macht. Der uns aus der Gosse holt und zu seinem Kind macht. Das ist das Besondere. Und die, die es nicht verdienen, die hatte Jesus im Blick. Mich. Und dich. Und die Menschen dieser Welt, die hungern und dürsten nach Leben. Die hungern und dürsten nach Liebe. Die Verlorenen, die Kranken, die Außenseiter der Gesellschaft. Das ist Jesus. Kriegen wir das auch hin? Ist das etwas, an dem uns auch liegt, das so zu leben? Und wir haben als Gemeinde ein Übungsfeld. Wir können als Gemeinde schon mal an uns selber üben, uns anzunehmen und höher zu achten und höher voneinander zu denken als von uns selbst. Und dann rauszugehen und das Gleiche zu tun mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Da spricht nichts dagegen, es auf die Menschen vor den Türen der Gemeinde anzuwenden. In Kanada habe ich mal eine Gemeinde kennengelernt, da stand über dem Ausgang, Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Da draußen sind Menschen, die trinken von bitteren Quellen. Die trinken nicht das lebendige Wasser, das Jesus ihnen bietet. Und sie werden ihren Durst löschen an diesen bitteren Quellen, aber sie werden immer durstig bleiben. Wir haben Jesus. Wir können ihnen diesen Jesus bringen. Das fängt an, sobald wir den Fuß vor die Gemeinde setzen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Philosophen namens Smith, der sagte mal, als junger christlicher Philosoph wollte ich der selbstbewusste, heresienjagende Augustinus sein, der die Heiden mit Brillanz besiegte und mit eisernen Argumenten abwehrte. Als Mann mittleren Alters träumte ich davon, Mr. Rogers, das ist so ein netter amerikanischer TV-Kinderonkel gewesen, wollte ich dieser Mr. Rogers sein. Und dann schreibt er, wenn du jung bist, ist es leicht, Stärke mit Dominanz zu verwechseln. Wenn du älter bist, merkst du, wie viel Charakter es braucht, um sanftmütig zu sein. Und früher stellte ich mir vor, meine Berufung sei es, die Wahrheit zu verteidigen. Jetzt versuche ich nur noch herauszufinden, wie ich lieben kann. Tolles Zitat. Während die Frau, die Jesus begegnet ist, zur ersten Evangelistin wurde, nutzte Jesus dann die Zeit, um seinen Jüngern zu erklären, was da gerade passiert ist. Er erklärte ihnen sein Warum. Ihr habt mich da schon öfter drüber reden hören. Er erläuterte ihnen die Prinzipien von Saat und Ernte hinsichtlich des Reiches Gottes. Und kaum waren diese theoretischen Erörterungen über dieses Säen und Ernten, über Mission und Evangelisation vorbei, da begann im Grunde genommen eine zweitägige Gegenstandslektion, denn Jesus ist tatsächlich in diesem Dorf der Samaritaner geblieben. Unvorstellbar für die damalige Zeit und für Juden. Jesus tut's einfach und ein ganzes Dorf bekehrt sich. Ja, wer will so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit, so viel Charakter widerstehen? Vers 31, auch auf der Folie, währenddessen drängten ihn die Jünger. Rabbi, iss doch was! Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat denn ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Hier gilt es ganz genau hinzuhören, weil Jesus erteilt auch uns hier eine Lektion über das Setzen der Prioritäten, der richtigen Prioritäten. Wer die Prioritäten so setzt, wie Jesus sie setzt, der wird bei anderen helfen, Durst zu löschen, indem er ihnen Jesus bringt. Aber gleichzeitig wird er seinen eigenen Hunger stillen. Er wird satt sein, satt werden davon, dass ihn das befriedigt, das zu tun, was Jesus möchte, seinen Willen. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl, stelle ich mir vor, vielleicht auch für euch, Spischek, wenn ihr seht, wie Kinder lechzen nach diesem lebendigen Wasser und wenn Menschen sich taufen lassen, wenn Menschen sich bekehren, das ist das, was uns satt macht, weil wir merken, wow, dieses Evangelium von Jesus Christus, das funktioniert. Das ist echt, das spendet Leben. Jesus kannte sein Warum. Kennen wir das auch? Jesus wollte die Welt mit Gott versöhnen. Er wollte sie aus dieser Gosse retten und zu Kindern und Erben des Vaters machen. Das war sein Auftrag. Das war sein Warum. Und was war sein Wie? Wie hat das gemacht? So wie dieser Philosoph das auch gesagt hat. Er hat geliebt, geliebt, geliebt und nochmals geliebt. Und damit die Menschen erreicht. Damit die Menschen verändert. Und der ultimative Beweis dieser Liebe war das Kreuz. Das war Opfer. Das war alles geben. Nicht nur ein bisschen, nicht nur Sprüche klopfen, nicht nur ein bisschen religiös sein. Ich weiß, dass ich euch nerve, mit meinem immer wieder von diesem Warum zu reden. Was ist unser Warum? Aber 2. Korinther 5, Vers 20 könnt ihr mitlesen. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Ich weiß, dass das nervt, aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als uns immer wieder daran zu erinnern, was unser Warum ist, weil ich weiß, dass wenn wir das verstehen, wenn wir das verinnerlichen, dann wird uns das Feuer unterm Hintern machen, es wird uns Beine machen. Und es ist das, was Jesus sich wünscht, wo wir unsere Lebensprioritäten setzen sollen. Er will, dass wir Zeugnis sind. Er wünscht sich, dass noch mehr Menschen in den Genuss seiner Herrlichkeit, in den Genuss seiner Liebe, in den Genuss seiner Gnade kommen. Das ist sein Wunsch. Und wer bin ich, dass ich ihm den verweigere? Aber wie sollen die Menschen um uns herum, sei es auf Arbeit oder sonst wo, wie sollen sie die gute Nachricht ohne Haken und Ösen hören, wenn wir sie nicht vorleben, wenn wir sie nicht weitersagen, wenn wir gar keine Begeisterung für unseren Glauben empfinden? Ich unterstelle uns das nicht. Aber wenn es euch so geht, wie es mir teilweise gegangen ist oder manchmal immer mal wieder auch geht, dann ist Begeisterung nicht immer auf dem absoluten Top-Level hier oben für meinen Jesus. Sondern diese Begeisterung muss ich mir manchmal erkämpfen. Aber ich weiß, dass Jesus und sein Auftrag satt machen. Dass Jesus und sein Auftrag mir auch Befriedigung für mein Leben geben, es erfüllt. Und glaubt mir, es würde uns allen nicht anders gehen, wenn wir das mehr und mehr verinnerlichen. Die Samaritanerin, die umkehrte, die hat einen Lebensstil gekennzeichnet, der offensichtlich sündig war. Jesus war das nicht verborgen und hat das auch angesprochen, weil dieser Lebensstil nicht im Sinne des Erfinders von Liebe ist. Und dieser Erfinder von Liebe stand vor ihm, vor ihr. Und das, was sie machte, um ihr Bedürfnis nach Liebe zu stillen, war nicht das, was er sich wünschte. Und ich habe keine Ahnung, ob Jesus die wilde Ehe oder außerehelichen Geschlechtsverkehr dann nochmal mit ihr zum Thema machte, als er zwei Tage in dem Dorf war. Ich glaube nicht, aber es liegt einfach daran, dass in den allermeisten Fällen, wenn Jesus in unser Leben kommt, unser Leben ja sich verändert. Unser Leben wird dann nicht nur eine Teilnahme am Gottesdienst und ein Singen frommer Lieder, sondern wenn wir Jesus begegnen und wenn uns das ganz neu bewusst wird, wie viel wir an Jesus Christus haben, dann werden wir nicht anders können, als unser Leben nach ihm auszurichten. Wer versteht, wie sehr er von Jesus geliebt ist und wie viel Jesus für ihn geopfert hat, für den wird es kein Opfer sein, auch die Schieflagen im eigenen Leben in Ordnung zu bringen. Jesu Gnade und Liebe klammern seine Heiligkeit nicht aus. Und die Menschen haben das gespürt. Die Menschen haben gemerkt, dass Jesus voller Liebe und Barmherzigkeit und voller Gnade ist, aber gleichzeitig absolut heilig, absolut unerreichbar war seine Moral, das Gesamtpaket, das alles hat ihn so glaubwürdig gemacht, dass Jesus eben der war. Und wer ihn kennenlernt, der möchte sein Leben in Ordnung bringen. Ansonsten hat er etwas Wesentliches nicht verstanden. Und er tut das nicht, weil Jesus die Moralkeule schwingt, sondern er tut es, weil er begriffen hat, dass Jesus besonders ist und dass Jesus es wert ist, ein Leben zu leben, das ihm Freude macht, das ihn ehrt. Die Reinheit, die Jesus verkörpert hat, strahlt ab. Wer sich in der Nähe Jesu befindet, kann unmöglich unrein bleiben. Das kann kaum passieren. Und guckt euch das an, was mit Zachäus passiert ist. Für den hatte das finanzielle Folgen, dass er Jesus begegnet ist und sein Leben verändert hat. Das hat er gemacht. Er hat Geld zurückgegeben, und zwar vielfach. Oder guckt euch die Samaritanerin an mit ihrem Lebensabschnittspartner. Das hat für sie möglicherweise bedeutet, dass sie ihn dann doch geheiratet hat. Egal. Wer Jesus begegnet, nimmt nicht nur seine Liebe und Gnade, sondern er nimmt auch seine Heiligkeit. Er nimmt das Gesamtpaket. Und er kann das nehmen, ohne Angst haben zu müssen, weil sich an dieser Liebe und Barmherzigkeit nichts verändert. Jesus bleibt, wer er ist. Und was wie Verlust vielleicht aussieht am Anfang, wird Gewinn. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus das in Kapitel 1, Vers 14, wie folgt. Er sagt, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu leben, eigentlich. Heilig heißt immer abgesondert, für den Dienst des Herrn bereiterstellt. Aber ein bisschen einfacher formuliert, würde ich sagen, Jesus ist besonders. Lasst uns auch besonders sein. Weil diese Heiligkeit Jesu auf unser Leben abstrahlt. Und dann geht Jesus hin und erklärt seinen Jüngern, was da gerade passiert war und was passieren musste. Ab Vers 35. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht auf die Felder, sie sind reif zur Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, enthält seinen Lohn, er sammelt Frucht für das ewige Leben und so freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät, ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Jesus bemüht ein damaliges Sprichwort zum Thema Saat und Ernte, um seinen Jüngern zu sagen, hey, die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Zeit zu ernten ist gekommen. Und diese Wahrheit gilt seit 2000 Jahren. Als Jesus kam und das Reich Gottes anbrach, seitdem ist Erntezeit. Das ist unser Job. Und 3 interessante Aspekte sind hier genannt in diesem Bild. Einmal Lohn, einmal Frucht, einmal Freude. Und es geht bei Lohn nicht darum, irgendein Krönchen zu sammeln, das ich im Himmel aufsetzen kann, weil ich so toll geschaffen habe oder gearbeitet habe. Es geht um das Reich, das Jesus errichtet hat. Und dieses Reich, in dem wir leben, und dieses Reich, das ist ein Reich, in dem hat jeder seinen Platz, ob jung, ob alt, jeder in seiner Art, mit seinen Macken, aber auch mit seinen Gaben, um für dieses Reich tätig zu sein. Jeder ist wichtig, jeder erlebt Lohn, jeder erlebt Frucht und Freude, die sich dann einstellen, wenn wir anfangen, diesen Acker da draußen zu bearbeiten. Aber nicht alleine und aus eigener Kraft, sondern Jesus hat uns eingeladen in seine Jochgemeinschaft. Wenn er uns einlädt, nehmt auf euch mein Joch ist sanft, dann wissen wir, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der mit uns wirkt und zieht und ackert. Und das klingt für mich so ein bisschen nach Aufbruch zu neuen Ufern. Und ich fände es cool, wenn das, was ich jetzt gesagt habe, und ich möchte euch bitten, jetzt nochmal gegen Ende der Predigt auch gut zuzuhören, ich fände es cool, wenn uns das, was ich gerade gesagt habe, innerlich vom Hocker reißen würde. Wenn das nicht einfach nur eine Predigt ist, die wir hören, weil wir jeden Sonntag Predigten hören. Sondern wenn wir das an uns heranlassen würden. Ich frag dich, und die Antwort kannst du dir vielleicht nicht sofort geben, aber frag dich mal, was an deinem Christsein ist eigentlich der entscheidende Punkt, der dich begeistert? Was begeistert dich an deinem Glauben? Begeistert dich noch was? Was motiviert dich wirklich, Jesus zu folgen? Werd ehrlich mit dir. Vielleicht hören wir das und denken, naja, da vorne steht ein Pastor, der darf so reden oder so ähnlich. Oder wir denken, naja, jetzt macht er Druck. Nee, ich bin nicht der Typ, der Druck machen will. Das ist vorbei. Das hat mich zum Scheitern geführt und ich will das nicht mehr. Aber ich möchte uns herausfordern. Ich möchte uns herausfordern, das zu hinterfragen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und würdest gerne antworten, ich wünschte mir, dass mich mein Glaube wieder ganz neu begeistert. Vielleicht geht's dir so. Und dass, wenn mein Glaube mich begeistert, das vielleicht wieder überschwappt auf meine Kinder, die die Begeisterung für den Glauben verloren haben. Oder auf meine Kollegen. Wünschst du dir das? Weißt aber nicht, wie das anzupacken ist? Wenn das so ist, warum reden wir nicht mal drüber? Warum behalten wir es für uns? Warum suchen wir uns nicht gegenseitig, um uns zu helfen? Weil aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist ganz schwer, alleine Veränderungen auch zu bewirken und Begeisterung wieder neu zu bekommen für den Glauben. Deshalb glaubt nicht, dass es euch allein so geht und glaubt nicht, dass es hier um geistlichen Druck geht, sondern es geht darum, die Prioritäten richtig zu setzen, damit wir es erleben, wie es ist, wirklich satt zu sein, befriedigt zu sein, was unseren Glauben betrifft. Das ist nämlich das, was Jesus sich für uns ersehnt. Das ist das, was er sich wünscht. Und wenn ihr Lust hättet, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wieder mit Begeisterung zu glauben, dann trefft eine Entscheidung. Sprecht mich mal drauf an. Kommt mal zu mir bitte und sagt mir, hey, das hat mich angesprochen. Ich würde gerne wieder Begeisterung im Glauben erleben. Und dann setzen wir uns vielleicht mit ein paar Leuten, die das betrifft, zusammen und versuchen herauszufinden, wie wir wieder neue Begeisterung für Jesus entwickeln können. Das wäre mir ein Anliegen, weil ich glaube, dass wenn wir begeistert sind von Jesus, nicht nur heute Morgen der Gottesdienstraum voll ist, sondern dass er immer voller wird. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und noch was, der Fehler für fehlende Leidenschaft in unserem Leben, den müssen wir nicht immer nur bei uns suchen. Vieles von dem, was in Schieflage geraten ist in unserem Leben, ist die Folge von falschen Systemen, die wir glauben. Ich spreche aus Erfahrung. Es liegt nicht an fehlender Geistlichkeit. Meistens nicht. Es liegt sehr, sehr oft an unserer Prägung. Es liegt oft an einem verschobenen Gottesbild, was uns in den Frust führt. Also hör auf, dich zu quälen und fang an, das Problem anzugehen. Ich möchte dir ganz, ganz gerne helfen, den Krampf der Nachfolge loszuwerden. Und der Wunsch, lebendiges Wasser zu erhalten und selber wieder als Quelle sprudeln zu können, das ist das, was reicht für einen Neustart. Es braucht keinen Druck, es braucht Befreiung. Es braucht Freiheit von Druck. Es braucht nur ein Ich will. Und ich lade euch ein, das zu tun. Wie gesagt, ich kann nicht mehr als euch einladen. Ich kann euch nicht zwingen. Ich werde keinen Fragebogen verteilen. Wenn ihr das empfindet, dass ihr wieder neue Leidenschaft für euren Glauben braucht, dann sagt mir Bescheid. Ich wäre gern dabei. Vers 39. Und wir kommen zum Schluss. Da steht, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort, und auf sein Wort hin glaubten noch viel, viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Es ist total erstaunlich, was passieren kann, wenn das Leben eines einzigen Menschen eine radikale Veränderung erfährt. Und das ist passiert, da in Samarien. Ich selber habe das erlebt, einmal bei meiner Bekehrung und das zweite Mal, als ich meine Befreiung von religiösem Christsein erlebt habe. Und so wie der Frau ging es mir damals, als ich mich entschied, Christ zu werden. Ich war total begeistert. Ich brauchte keine Religion mehr. Ich hatte alles, was ich brauchte. Das war Jesus. Ich war begeistert. Und meine Veränderung, die Veränderung in meinem Leben, die war so übernatürlich, dass andere sie gesehen haben. Und das ist leider irgendwann verflogen und das verfliegt bei vielen, weil ich und weil Sie begonnen haben, die Dinge, die man vorher ganz natürlich glaubte und wo man Jesus hat machen lassen, dann in die eigene Hand zu nehmen, indem man versucht, ein guter oder besserer Christ zu werden. Und man tauscht dieses Leben, das Jesus einem schenkt, ein gegen gute Ratschläge. Man glaubt Predigten, die einem Druck machen. Und man lebt nicht mehr aus diesem Christus heraus, sondern nur noch aus eigener Kraft. Und das geht in die Hose oder auch in den Rock. Und es hat lange gebraucht, bis ich wieder weggeschaut habe von mir, zurück auf Jesus, um zu erleben, dass Glaube Freude macht, weil er in die Freiheit führt. Und diese Freiheit habe ich im Glauben und die Begeisterung habe ich auch. Und ich habe sie ganz neu erlebt. Und ich glaube, dass wenn wir das auch ganz neu erleben, dass Gemeinde wirklich wieder einladend wird. Und das wünscht sich Jesus für uns alle. Und wir können es auch alle haben, weil dieses Wasser des Lebens, das gibt Jesus umsonst. Amen.